Wie viele Male wurde heute schon Danke gesagt? Ich habe es nicht gezählt, aber heute ist Erntedank-Sonntag. Und da fiel mir einfach so eine kleine Geschichte ein. Da war ein Ehepaar, das keine Kinder bekommen konnte. Und da kam der Mann zum Pfarrer in der Kirche und sagte: Meine Frau hat jetzt endlich ein Baby geboren. Und der Pfarrer sagte: Okay, danket dem Herrn, der über euch wohnt. Ja, und der Mann hat dann das wirklich auch einen tollen Satz gefunden und hat gesagt: Gut, der kommt auf die Geburtsanzeige. Sie haben sie in ihrer Blockwohnung aufgehängt, überall. Sie wohnen im untersten Stockwerk. Der Mann obendran verlor dann den Mietvertrag. Aber er hat es natürlich anders gedacht, oder? Danket dem Herrn, der über euch wohnt. Ja, wir danken dem Herrn, der über uns wohnt. Ja, aber das fiel mir einfach gerade so ein. Nein, Erntedank. Wir feiern Erntedank. Das Erntedankfest, das geht ja zurück auf die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in der Bibel, im Alten Testament. Da gibt es bereits schon Stellen, die von Erntedank erzählen. Das geht auf zwei biblische Feste zurück. Und zum einen ist es das Fest der Lese im Herbst. Und mit der Lese ist natürlich die Weintraubenlese gemeint. Und zum anderen das Fest der Erstlingsfrucht. Das ist auch so ein Fest, das im Frühjahr dann gefeiert wird. Und was wir heute feiern, geht auf zwei dieser Feste zurück. Zwei Texte, die ich euch nun zeigen werde, und ich lese sie davon. Von vorne ab, ihr könnt das mitlesen, wenn ihr wollt. Die Feste habe ich unterstrichen. 5. Mose 16, 13. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage, wenn du eingesammelt hast von deiner Pfänne und von deiner Kelter. Und du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt sind. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles, was männlich ist, bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Und das war ja später Jerusalem. Das Fest der ungesäuerten Brote zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Man soll aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern an jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Hier sehen wir schon mal 3 Feste. Ungesäuerte Brote, Wochenfest, Laubhüttenfest. Ein anderer Text, im 2. Mose 23, 14 folgende: 3-mal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du so halten, dass du 7 Tage lang ungesäuerte Brote isst, wie ich dir geboten habe im Monat Abib, denn zu dieser Zeit bist du aus Ägypten gezogen. Niemand erscheine mit leeren Händen vor mir. Und du sollst halten das Fest der Ernte der Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit eingesammelt hast vom Felde. Ja, darauf geht es zurück, aber feiern wir jetzt nun heute ein alttestamentliches, ein jüdisches Fest? Wir sind doch Christen. Ja, wir feiern es, weil es dort seinen Ursprung hat. Und nein, wir feiern es nicht, weil es eben jüdisch ist und nicht christlich. Wir feiern die christliche Version. Wir halten die Juden in Ehren. Wir beten für Israel, wie die Bibel es sagt. Wir halten das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, in Ehren. Wir segnen sie. Aber wir selber sind nicht Juden. Wir brauchen es auch nicht zu werden. Die Bibel sagt, die Juden sollen eifersüchtig sein auf die Christen, nicht umgekehrt. Also wir dürfen voller Freude Christen sein. Und die Bibel sagte, der neue Bund ist besser als der alte. Wir sind stolz, Christus gehören zu dürfen. Aber diese Feste gehen auf die jüdischen Feste zurück. Ja, und es ist auch so, dass alle jüdischen Feste, die in der Bibel beschrieben werden, prophetische Bedeutungen haben. Das ist sehr interessant. Und das wollen wir eben die nächsten paar Male dann anschauen. Das Fest der Erstlingsfrucht. Naja, ursprünglich meint das natürlich die ersten Früchte, die vom Feld geerntet werden. Das bringt man vor Gott und weiht es ihm. Und somit war die ganze Ernte gesegnet. Und das sieht man auch in verschiedenen anderen Dingen. Das erste Kind, das seiner Frau geboren wird, soll sie dem Herrn weihen. Und immer das Erste gehört dem Herrn und dann kann Gott segnen. Das ist so ein Prinzip. Was ist nun die prophetische Bedeutung dieses Festes der Erstlingsfrucht? Schauen wir das mal zuerst an. Zur Zeit Jesu haben die Juden dieses Fest ja auch gefeiert. Es war nach unserem Kalender am 13. April im Jahr 32 nach Christus. Am 11. April 32 nach Christus wurde Christus gekreuzigt. Fällt dir etwas auf? Der 13. April war auf den Tag genau nicht nur das Fest der Erstlingsfrucht, als Jesus von den Toten als sie die Juden das Fest feierte, sondern auch der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstand. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 20 folgendes: Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstlingsfrucht unter denen, die entschlafen sind. Was heißt das? Das Volk feiert die erste Gabe der Ernte und sagt Gott Danke dafür. Und Christus ist als Erster von den Toten auferstanden. Wenn die Menschen etwas in die Erde säen, die Bauern, dann wächst es und das Erste, da freut man sich daran, aber man weiß, da kommt noch so viel mehr. Das Feld ist voll davon. Und bei Christus, wenn er von den Toten auferstanden ist als Erstling, dann bedeutet das, dass da noch viel mehr auferstehen werden, nämlich diejenigen, die an ihn glauben. Wir, die Gläubigen, wir haben eine Auferweckung vor uns, wenn wir sterben, wenn Christus nicht vorher kommt und uns abholt. Dann werden wir auferstehen, wie wir im Lied gesungen haben. Jawohl. Okay. Dass Jesus die Erstlingsfrucht der Auferstehung ist, ist ein Versprechen, dass alle, die in Christus gestorben sind, auch auferstehen werden. Zusammen mit denen, die in einem Augenblick von der Erde entrückt werden in den Himmel. Und ich glaube, dieser Tag kommt bald. Sehr bald sogar. Ich habe Gründe, das zu glauben. Die erkläre ich euch dann noch in den kommenden paar Predigten. Gut. Für uns in der Zeit nach Erntedank geht der Erntedank nach Jesus geht der Erntedank natürlich einerseits auf das Auferstehungsfest zurück, das später Ostern wurde, eben dieses Erstlingsfruchtfest. Das ist das eine Fest. Das andere ist ein Herbstfest. Und dieses hat wiederum zwei Bedeutungen. Habe ich hier eigentlich Folien dazu? Genau, Erntedankfest geht zurück auf zwei Feste. Erstlingsfrucht, wie wir gesehen haben, und das zweite Fest der Lese, das ist einerseits das Fest, nachdem die ganze Ernte eingebracht worden ist. Und dazu gehört natürlich Freude, Jubel, Tanz und Musik. Und eben, es ist das Fest der Lese. Lesen tut man die Reben, also es ist die Weinlese, da gehört auch Wein dazu. Und das ist das eigentliche Erntedankfest. Andererseits ist dieses Erntedankfest auch das Laubhüttenfest. Das haben wir in den zwei Lesungen vorher gesehen. Die gleichen Feste, die unterschiedlich benannt wurden. Genau. Das Laubhüttenfest, das auf Hebräisch heißt das Sukkot. Und dieses Fest erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der Sklaverei. Der Sklaverei in Ägypten, wo sie ja als Sklaven gedient haben für so viele Jahre. Davon können wir im 2. Mosebuch lesen, die ganze Befreiungsaktion, da die 10 Plagen und Mose, das Volk durch das Meer, trockenen Fußes sind durchgeführt und all diese Dinge. Und als sie in der Wüste unterwegs waren, da wohnten sie in sogenannten Laubhütten. Und das feiern sie auch heute noch. Ich habe in Gaza Ich war nicht dort, aber ein Foto gesehen von einer Laubhütte, die ein Soldat aufgestellt hat, an einem Ort, den Israel eingenommen hat im Gazastreifen. Eine kleine Laubhütte. Und er schläft da drin. Die feiern das heute. Und wie gesagt, haben alle Feste Israels auch prophetische Bedeutung. Das heißt, eine Sicht nach vorne auf etwas, das noch geschehen wird. Beim Erstlingsfruchtfest haben wir schon gesehen, Jesus ist die Erfüllung, der dann auferstanden ist von den Toten. Und nun wird es hier richtig spannend, denn eine dieser Prophetien, die sehen wir hoffentlich, Peter hat es schon angedeutet im Gebet, hoffentlich morgen. Genau am 13. Oktober 25 in Erfüllung gehen. Ich rede jetzt nicht von der Entrückung oder vom Weltuntergang oder so etwas. Ich meine, die Entrückung kann jederzeit geschehen, das wissen wir nicht. Aber erinnert ihr euch, wann war das Massaker in Israel? Wann war das? Ja. 7. Oktober 23. Okay, jetzt haben wir aber den 12. heute. Richtig. Es gibt zwei Dinge, die wir bedenken müssen. Danke, Astrid, genau so ist es. Zwei Dinge, die wir bedenken müssen. Das Fest der Laubhütten, das verschiebt sich immer wieder ein paar Tage. Und die andere Sache ist der hebräische Kalender. Der jüdische Kalender hat nur 360 Tage. Das heißt, an diesem höchsten Festtag 2013, dem Freudentag, als die Juden feierten, ihre Erlösung aus der Gefangenschaft. An diesem Tag geschah dieses furchtbare Massaker unter den Juden. Aber zwei Jahre später, wieder genau am höchsten Feiertag, am 13. Oktober 2025, jährt sich dies zum zweiten Mal. Das heißt, dass die Freilassung der Geiseln aus Israel, aus den Fängen der Hamas, dass die genau auf den Tag genau übereinstimmt mit der Befreiung Israels aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten. Auf den Tag genau. Ist das nicht, kann das Zufall sein? Also, das logisch, das war geplant von langer Hand. Gott hat das so geführt. Das kann nicht Zufall sein. Ich meine, es ist jetzt nicht ein Fest, das sich neutestamentlich für uns als Christen erfüllt, aber es ist so ein Teil, eine Teilerfüllung, wo wir wieder Gottes Fingerabdruck sehen. Er hat seine Hand im Spiel. Er hat sein Volk nicht verstoßen, wie es auch im 1. Korinther 15 heißt. Und er kümmert sich darum. Und das ist ein prophetisches Zeichen. Und ihr merkt schon, ich bin begeistert über diese Thematik. Wir werden in den kommenden paar Gottesdiensten noch die weiteren Bedeutungen der biblischen Feste genau anschauen. Nur so viel mal vorweg. Vier der sieben Feste Israels haben sich auch schon prophetisch erfüllt. Drei stehen noch aus und die zeigen, wie die Geschichte der Menschheit weitergehen wird. Denn die ersten vier haben sich auf den Tag genau erfüllt, wie sich jetzt das auf den Tag genau jährt. Da gab es Prophetien im Alten Testament, auf den Tag genau ist es geschehen im Neuen Testament. Und das, was noch kommen wird, die Herbstfeste, die drei, das werden wir dann sehen, wie sich die auch noch erfüllen werden. Es wird spannend, ich freue mich darauf. Gut. Ich habe das nicht vorbereitet, aber diese Dinge, wenn ich da so darüber nachdenke, das ist so ein Moment für mich, wo ich denke, ja, Gott zeigt, dass er wahr ist, dass es ihn gibt, dass er seine Hand im Spiel hält, dass er echt ist und dass er Gott ist und dem Fall, was er sagt in der Bibel, dass das wahr ist. Dass er vertrauenswürdig ist. Und deshalb, wenn wir beten, dass diese Gebete erhört werden. Und wenn die Bibel Dinge voraussagt, dass diese Dinge erfüllt werden. Es ist wie so ein Zeichen. Es ist wahr. Wir sind nicht einfach hier, weil es uns langweilig ist am Sonntagabend. Sondern weil wir den Gott verehren, von dem wir noch so viel erwarten und der alles in Erfüllung bringen wird, was hier geschrieben steht. Und wir dürfen Teil davon sein. Ist das nicht großartig? Halleluja. Ja. Okay, zurück zum Erntedankfest. Das eigentliche Thema für heute. Da wird also Dankbarkeit nicht nur für die Ernte ausgedrückt, die vom Feld kommt, sondern auch für die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten oder für uns aus der Sklaverei aus der Sünde. Dankbarkeit auch für die Erlösung durch Jesus Christus. Es sind also drei Aspekte, die wir hier sehen. Die neutestamentliche Bedeutung des Festes der Lese ist Dankbarkeit für alle Segnungen des irdischen Lebens, wie zum Beispiel der Erntesegen. Hier drüben haben wir einen vollen Tisch und danke allen, die dazu beigetragen haben. Es gibt so viele irdische Segnungen, dass meine Frau heute hier ist. 11 Monate nach der Diagnose, dass sie noch 3 Monate leben soll. Ich danke Gott dafür, wir danken Gott. Das sind irdische Segnungen, dass er uns das Leben gibt, dass er uns Heilung schenkt, dass er uns Kraft gibt. Irdische Dinge, Fest der Lese, Dankbarkeit für die irdischen Segnungen. Dann das Laubhüttenfest ist Dankbarkeit für die Rettung aus der Sklaverei der Sünde durch das Opfer Jesu Christi. Und das Fest der Erstlingsfrucht ist die Dankbarkeit für die Garantie unserer zukünftigen Auferstehung durch die Auferstehung Jesu. Jesus ist als Erster auferstanden, wir werden auch auferstehen, wenn wir nicht vorher entrückt werden. Amen. Amen. Halleluja. Jawohl. Somit könnte man den Sinn des Erntedankfestes zusammenfassen mit 2 Dingen. Erstens, Dankbarkeit für alle weltlichen Segnungen und zweitens Dankbarkeit für alle geistlichen Segnungen. Ich meine, Jakobus 1,17 sagt, einer meiner vielen, vielen Lieblingsverse, alles, was gut und vollkommen ist, kommt von wem? Vom Vater der Lichter. Er gibt uns so viel Gutes, wir können so dankbar sein. Von ihm haben wir unser Leben geschenkt bekommen und er gibt uns auch alles, was wir zum irdischen Leben nötig haben. Auch für das Leben, das ewige Leben, die Zukunft bei ihm. Also die weltlichen Segnungen sehen wir eben da drüben auf dem Tisch. Ein kleiner Teil dieses weltlichen Segens. Hey, wir sind in diesem Land so sehr gesegnet. Wir sind ein Sonderfall. Wenn du genug zu essen hast, wenn du Kleider zum Anziehen hast, wenn du einen sicheren Ort zum Schlafen hast, haben wir das alle. Dann sind wir reicher als 75% der Weltbevölkerung. Jeder 4. Mensch auf der Erde ist so reich wie wir. Nur 1 von 4 Menschen hat diese Dinge. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Unterernährung. Die meisten in den ersten 30 Tagen nach ihrer Geburt. Außer wenn wir mal freiwillig fasten, haben wir schlichtweg keine Ahnung davon, was es bedeutet, täglich hungrig ins Bett gehen zu müssen. Und jeden Tag zu kämpfen, ob wir irgendwo etwas zu essen finden. Nicht zu wissen, wo unsere nächste Mahlzeit herkommt. Wir haben schlicht keine Ahnung. Und wir haben den Luxus, jeden Tag sogar auszuwählen, was wir heute essen wollen. Und ja, wenn es dann dasselbe gibt wie schon gestern, dann rümpfen wir schon die Nase. Aber wir haben genug zu essen. Wir haben übergenug. Wir haben sogar zu viel. Wir können selber anbauen. Wir haben das dieses Jahr wieder probiert und waren moderat erfolgreich. Oder wir können kaufen und essen, was andere angepflanzt haben. Wir segnen die Bauern, die in diesem Land tätig sind. Stattdessen haben wir wie jeden Grund, also wir können einfach genügsam sein und denken, ja, Das schließlich habe ich mir das erarbeitet. Ich habe meinen Lohn, weil ich arbeite oder weil ich bei dieser oder jener Versicherung oder was weiß ich, weil ich, aus irgendeinem Grund können wir immer stolz auf uns sein. Aber hey, es ist ein Geschenk, dass wir hier in der Schweiz sind. Ich habe hier irgendwo eine Zahl. Ja. Hast du gewusst, die Chance, als Mensch in der Schweiz geboren zu werden, liegt bei 0,059%. Jawohl. Überlegt euch das mal. Das ist 29.000 mal kleiner als die Chance auf einen Lottohauptgewinn. Ja, ich bin so dankbar, dass wir hier in der Schweiz sein dürfen. Dankbarkeit kommt in der Bibel 254 Mal vor. Ist also ein extrem wichtiger Bestandteil der christlichen Botschaft und der Bibel, des Lebens mit Gott. Danke für alle irdischen Segnungen. Ich meine, Dankbarkeit macht uns froh. Das ist eine Medizin. Ja, sie macht uns froh. Dankbarkeit ist etwas Großartiges. Es erhält unser Herz. Es ist eine extrem wirksame Medizin gegen Depression und Verzweiflung. Ich sage nicht, dass jede Depression so geheilt werden kann, aber es hilft dagegen. Die Psychologen sagen, dass dankbare Menschen psychisch viel gesünder sind als undankbare Menschen. Danken schützt vor Missgunst, vor Neid, vor Eifersucht. Also wenn ich glaube, dass ich in Christus alles habe, was ich brauche, dann kann mich der Pfeil des Neides nicht treffen. Epheser 6, Waffenrüstung Gottes, nehmt den Schild des Glaubens, der Glaube, dass Jesus uns gut versorgt, dann könnt ihr alle bösen Pfeile des Bösen abwenden. Und das gilt auch für eben den Pfeil des Neides und der Missgunst. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht eifersüchtig zu sein auf andere. Wenn wir darin gegründet sind, dass Gott uns gibt, was wir brauchen. Das macht uns dankbar vor Gott. Und Danken stützt auch vor Stolz, weil ich anerkenne, was du gesagt hast, Peter, weil wir anerkennen, dass ich alles, was ich habe, von Gott habe und nicht aus eigener Kraft. Genau. Gott lehrte die Menschen, dankbar zu sein, weil uns das einfach gut tut. Dankbarkeit ist eine wichtige Gewohnheit für alle Christen. Lebst du dankbar? Oder ist einfach alles irgendwie selbstverständlich für dich, was du hast? Wir danken Gott für jedes Essen. Für Nahrungssicherheit. Manchmal, wenn ich mich wasche, dann danke ich Gott für warmes Wasser, das aus dem Hahn kommt. Ich danke Gott für die Heizung, für ein funktionierendes Auto. Ich danke Gott für die Technologie, für meine Ausbildung, für meine Arbeitsstelle, für meine Gesundheit, und die ich habe, und für die Gesundheit, die Sheila wieder haben wird. Ich danke für die Krankenkasse, die die Behandlung überhaupt möglich gemacht hat. Ich danke Gott für Ärzte, für unser Gesundheitssystem. Ich danke Gott, dass ich in der Schweiz geboren bin und überschüttet bin mit Segen. Ja, Dankbarkeit tut uns gut. Also das sind mal die irdischen Segnungen, sage ich mal. Und dann gibt es noch die geistlichen Segnungen. Und hier, ich meine, das wäre schon wieder Stoff für weitere 5 oder 8 Predigten. Aber ich fasse es zusammen. Paulus hat in Epheser 1 eine ganze Liste erstellt. Und er sagt da in Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn, durch Christus, mit dem ganzen geistlichen Segen der Himmelswelt beschenkt hat. Was ist dieser ganze geistliche Segen? Eben, ich kann heute nicht darauf eingehen, aber ich habe hier die Liste. Gemäß Epheser 1, er hat uns erwählt, heilig und tadellos vor Gott zu stehen. Ihr könnt dieses Kapitel gerne selbst einmal zu Hause durcharbeiten. Es ist so voll von Wow-Dingen von überwältigenden Wahrheiten, die Gott uns gegeben hat. Er hat uns erwählt, er hat uns damit die Garantie gegeben. Einmal werden wir heilig und tadellos vor ihm stehen, denn was er erwählt, das führt er auch zu Ende, das befähigt er auch. Zweitens, Vers 5, er hat uns Gottes Kindschaft gegeben. Wir dürfen durch den Glauben an Jesus Christus Gottes Kinder sein. Er hat uns adoptiert. Adoptivkinder in der römischen Zeit, das waren die ganz besonders Auserwählten. Eigene Kinder, die man gebärt, kann man sich nicht auswählen, aber die Adoptivkinder, das waren die Besonderen, das waren die mit viel mehr Wert oftmals. Das waren die besonders Auserwählten. Und Gott hat uns auserwählt, in seine Familie hinein adoptiert. Drittens, Gott hat uns, Vers 7, Gott hat uns freigekauft und unsere Schuld komplett vergeben. Und das ist ja das, was wir feiern von Jesus am Kreuz, der für uns gestorben ist, der unsere Sünde bezahlt hat, damit wir leben können. Wir müssten eigentlich dort hängen, jeder von uns. Aber Christus hat gesagt, nein, ich übernehme das für dich, damit du gerecht werden kannst vor Gott, dem Vater. Und wenn Jesus dich ansieht und er sieht das Blut Jesu an dir, dann sagt er, du bist rein, komm rein, du bist herzlich willkommen. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und Johannes 1,12 sagt ja, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und wenn wir wieder fallen, wenn wir wieder irgendwie daneben treten im Leben, 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Er ist grundsätzlich treu und gerecht, aber dann ist er treu und gerecht uns gegenüber, dass er uns alle Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Durch das Blut Jesu können wir freigekauft werden. Unsere Schuld ist komplett vergeben. Komplett. Halleluja. Halleluja. Er, Vers 8 und 9, lässt uns seine Wege und seine Geheimnisse erkennen. Wir erhalten Einblick in Gottes Denken. Es heißt im Psalm 103, er tat Mose seine Wege kund und den Kindern Israels sein Tun. Ich will nicht wie die Kinder Israels sein, dass wir bloß sehen, was Gott tut. Sondern ich will es verstehen, so wie Mose. Er tat Mose seine Wege kund. Das Geheimnis seines Willens tut er uns kund durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, wenn wir Christen sind. Vers 11, Erbschaft. Wir haben eine himmlische Erbschaft. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Johannes 14, 2. Und 3 sagt Jesus, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und diese Stätte, die wartet auf uns. Und das ewige Heil, die Gegenwart Gottes, des ewigen Lichtes. Vers 13, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein Siegel ist eine Bestätigung, das zählt. Und Vers 14 haben wir schon vor ein paar Wochen angeschaut. Gott gibt uns die Garantie für unsere vollständige Erlösung. Die Garantie, habt ihr das begriffen? Die Garantie. Wenn Gott uns eine Garantie gibt, dann ist das garantiert eine Garantie, die garantiert ist. Könnt ihr mir folgen? Okay. Also ich danke Gott jeden Morgen für die Erlösung durch sein Blut, für die Wiedergeburt, für den Heiligen Geist, der mich führt, der mir Kraft gibt, der uns hilft, die Bibel zu verstehen. Ich danke Gott für die Bibel, für das Wort, dass es uns so klar zeigt, was Gottes Gedanken sind, was Gott will. Ich danke Gott fürs Oikos, für die Gemeinde hier, für seine göttliche, übernatürliche Kraft, die uns trägt, auch in unseren schwierigen Zeiten. Und für die herrliche Zukunft, die uns erwartet. Ich danke Gott für seinen übernatürlichen Frieden in allen Nöten und Kämpfen. Ich danke Gott, dass er in einer Welt, die am Abgrund steht, wo die Menschen, die Jesus nicht kennen, sagen, es geht vorbei, es ist das Ende kommt, alles fällt irgendwie den Abgrund hinunter. Dass Gott nie die Kontrolle verliert, sondern alles dem versprochenen Ende zuführt, wie er es geschrieben hat. Und wir werden dem noch auf die Spur kommen. Ich danke Gott für die kommende Entrückung seiner Gemeinde zu sich in den Himmel, die bald geschehen wird. Ich danke Gott für die Garantie, dass er uns die Garantie gibt, dass wir gerettet sind. Dass wir die Villen beziehen können, die er dort seit 2000 Jahren für uns bereit macht. Wow. Oder die Maienseishütte, genau. Ich danke Gott, dass ich keine Angst haben muss, dass er mich fallen lässt. Dass ich wissen darf, was auch geschieht. Am Ende kommt es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Denn am Ende kommt es gut. Das ist das Erbe derer, die auf ihn vertrauen. Eine Sicherheit in Gott, die Menschen ohne ihn nicht haben. Es ist so ein Vorrecht, Gott kennen zu dürfen. Erntedank bedeutet Dankbarkeit für allen irdischen und Dankbarkeit für allen geistlichen Segen. Die Bibel fordert uns auf, dankbar zu sein. Kolosser 2, Vers 7, seid immer voller Dankbarkeit. Kolosser 3, 15, seid dankbar. Hebräer 12, 28, auf uns wartet ein unerschütterliches Reich, deshalb wollen wir dankbar sein. Denn dadurch dienen wir Gott, wie es ihm gefällt. Dankbarkeit ist eine Lebenshaltung. Das kann man sich angewöhnen. Wenn du ein schönes Stück Fleisch kaufst, kannst du dich entweder darüber aufregen, dass die Plastikverpackung so schwierig zu öffnen ist oder zu viel Plastik verwendet wurde oder schlecht angeschrieben ist oder was weiß ich. Oder du kannst Gott danken, dass du Fleisch kaufen kannst und essen. Oder für Vegetarier, du kannst dich beschweren, dass die Tomate nicht mehr ganz frisch ist. Oder du kannst Gott danken, dass du Tomaten kaufen kannst und dass sie so gut schmecken. Du kannst dich über den Autofahrer vor dir nerven. Ja, es kommt vor. Auch bei mir, muss ich zugeben. Oder du kannst Gott danken, dass es keinen Unfall gegeben hat und dass du ein Auto hast. Du kannst dich darüber beschweren, dass sich jemand nicht grüßt. Oder du kannst Gott danken, dass er dir diesen Menschen über den Weg geschickt hat, damit du an deinen Schwachstellen etwas lernen und etwas üben kannst und daran arbeiten kannst. Du kannst kritisieren, dass du im Wartezimmer 5 Minuten warten musstest. Oder du kannst Gott danken für die kompetente Behandlung und dass sich der Arzt wirklich Zeit nimmt für dich. Du kannst dich beschweren über Politik. Oder du kannst Gott danken, dass er sogar die Politik im Griff hat und zu einem guten Ende führen wird, egal was die Linken oder die Rechten oder irgendwelche anderen Leute sagen. Gott hat es im Griff und führt es gut zum Ende. Du kannst dich nerven über die Person, die dich angerufen hat. Oder du kannst dankbar sein, dass du ein Telefon besitzt und es bedienen kannst, dass du hören und sprechen kannst. Ja, es ist deine Lebenshaltung. Du kannst Gott danken. Du kannst dich beschweren über die Gemeinde, wo manchmal etwas gepredigt wird, das dich etwas aufregt vielleicht. Oder du kannst Gott danken, dass er dir eine Gemeinschaft gegeben hat, in der du geistliche Nahrung bekommst. Und Gemeinschaft mit anderen, wo du ermutigt und ernährt wirst und ermutigt, näher zu Jesus zu kommen. Du kannst dich beschweren über das Verhalten anderer Menschen oder du kannst dankbar sein, wo du es besser machen kannst. Du kannst dankbar sein dafür, dass du weißt, wie man es besser machen kann. Es gibt immer, immer, immer einen Grund zu danken. Und sonst fragt mal Sheila. Ich habe es auch von ihr gelernt. Ja, lerne dankbar zu sein. Fange an, heute dankbar zu sein. Sei dankbar für alle weltlichen Segnungen. Sei dankbar für alle geistlichen Segnungen. Sage Gott Dank für alles. Es macht dein Leben viel reicher und leichter. Und es ehrt Gott. Und das ist das Wichtigste. Und Ich denke, zum Abschluss dieses Gottesdienstes, ich möchte mal eine praktische Übung mit euch machen. Och, jetzt kommt er wieder. Naja. Nein, ich möchte dich ermutigen, finde mal jeden Abend 5 Dinge, für Fortgeschrittene, 10 Dinge. Ja, es gibt ja auch Fortgeschrittene in jeder Disziplin, oder? Sagen wir mal 5. Wofür du Gott Danke sagen kannst, wenn du abends ins Bett gehst, bevor du die Augen schließt oder während du die Augen schon geschlossen hast, aber sei einfach noch wach dafür. 5 Dinge, für die du Gott danken kannst. Seien es irdische Dinge, seien es geistliche Dinge. Und ich verrate dir eins, wenn du das tust, dein Herz wird immer mehr von Dankbarkeit erfüllt. Deine Welt verändert sich. Du wirst zu einem frohen, positiven Menschen, wenn du das nicht schon bist. Wer möchte das ausprobieren? Jawohl, Halleluja. Jeden Tag natürlich, jawohl, jeden Tag, jeden Tag. Und jetzt machen wir noch eine praktische Übung. Genau, genau. Vorgeschrittene 10. Und man kann das natürlich beliebig steigen, aber wir möchten das, und jetzt schalte ich um auf Schweizerdeutsch. Wir möchten das, ich schalte gleich um auf Schweizerdeutsch. Jetzt gleich praktizieren. Wir wollen in einem Dankgebet diesen Gottesdienst abschließen, wo einfach jeder Danke sagen kann für 1, 2, 3 Dinge. Aber vielleicht nicht gerade ein ganzer Roman, sondern kurz 1, 2 Dinge. Und dann der Nächste und dann der Nächste. Und das geht hin und her und ich schließe dann ab. Okay? Ihr könnt auf Schweizerdeutsch, auf Rumänisch, auf irgendwelche Sprache, wie ihr wollt, Spanisch. Aber lasst uns Gott danken. Lass uns das mal praktizieren. Jesus, wir danken dir für den richtigen Tisch hier. Herr, es gibt so viele Gründe. Wir haben 1000 gute Gründe, dir ein Loblied zu singen und dir Danke zu sagen. Und ich möchte es einfach zusammenfassen. Mit dieser zweifachen Sicht. Danke für alle irdischen Segen, die du uns gibst. Und danke für alle geistlichen Segen, die du uns gibst. Und danke vor allem für das Geschenk, das du uns selber gemacht hast, für deine Erlösung. Und danke für die Garantie, die du uns gibst durch den Heiligen Geist, damit wir sicher ans Ziel kommen. Danke, Herr, dass du uns ausrüstest mit Kraft und auch mit Dankbarkeit für die nächste Woche. Danke, dass du mit uns gehst. Und danke, dass du uns auch erhörst, unsere Gebete, dass du echt und wahr bist. Nicht einfach ein Gedanke, eine Philosophie, sondern der wahre Gott, der allmächtige Gott.